Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Mein Name ist Ziska. Im Internet findet ihr mich unter dem Namen Distelfliege. Und für euch gibt's heute die Episode Nummer 79 mit einem Haufen von Segmenten. Und zwar Stricken, dann gibt es was zum Spinnen, urbane Selbstversorgung, da gibt es dann auch ein Rezept. Dann gibt es ein bisschen Laberecke und Politschwafel, so mehr oder weniger ein Teechen. Und wir fangen an mit Housekeeping. Und da wollte ich mich zuerst mal bedanken für das Feedback zu der letzten Folge und auch zu der davor. Da kommt immer noch ein bisschen Rückmeldung. Das war die Feminismus- und Mütterfolge, die ich mit Maria aufgenommen hatte. Ja, und natürlich wollte ich mich heute fürs Flattern bedanken. Es gibt zwar noch ein paar Tage November, aber ich denke, ich werde den November jetzt zusammenfassen und möchte mich bedanken bei Jademondin, Kamatris, Koaibu, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Dann haben mich drei Leute geflattert, die anonym sind, also wo ich nicht sehe, wer es war. Und Amarasu, vielen Dank, ihr Lieben. Und dann wollte ich im Housekeeping noch von einer Aktion erzählen, einer neuen, die Tini angefangen hat in der Gruppe Podcasting auf Deutsch, in uns aller Strick-Community Ravelry. Wer nicht auf Ravelry ist, das sollte unbedingt einen Account da anlegen, wenn ihr strickt oder und spinnt ihr dann oder häkelt. Das ist einfach top, super, super toll. Und da haben wir unser Forum, also unsere Podcasting auf Deutsch-Gruppe. Und in der gibt es einen neuen Thread, der heißt 14 Dinge 2014 oder 14 Things in 2014. Und zwar ist die Idee, dass man für 2014 dass wir 14 Punkte sammeln und einen Punkt gibt es, wenn du eine Sache aus deinem Stash verwertest. Und zwar kann das der Faserstash sein oder der Garnstash oder auch der Anleitungsstash, also die Anleitungsbücherei, die du in Ravelry auch hast. Und das würde dann so berechnet, zum Beispiel, es geht übrigens auch nähen, also wenn wir jetzt eine Anleitung nähen aus einem Stoff, den wir in unserem Stoffestash haben und ein Schnittmuster benutzen, was wir uns gekauft haben, und zwar alles vor 2014, dann gibt es für das Schnittmuster einen Punkt und für den Stoff, der verwendet wurde, auch einen Punkt. Oder wenn ich Socken stricke aus einem Garn, was ich gesponnen habe, aus Fasern, die ich gestasht habe, also alles 2014 und die Fasern sind 2013 oder davor gestasht worden, dann würde ich 3 Punkte kriegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine Sockenanleitung verwende, und zwar ein Punkt für die Fasern, ein Punkt für das Garn und ein Punkt für die Anleitung, die ich verwende. Also wenn ich das, was ich eben mir besorgt habe, auch benutze, dafür gibt es die Punkte. Und das Ziel ist eben 2014 14 Punkte zu erreichen. Es gibt keine Instanz, die das jetzt so nachprüft, ob alles sozusagen rechtens ist. Das müsstet ihr dann praktisch auf Vertrauensbasis selbst machen. Und am Ende des Jahres verlost Tini unter den Leuten, die es geschafft haben, einen Preis. Wer mitmachen will, auf jeden Fall hüpft ihr einfach zu der Gruppe Podcasting auf Deutsch, auf Ravelry, und ich verlinke das in den Shownotes. So, jetzt muss ich ganz kurz hier auf mein Strickmuster gucken. Aha, jetzt muss ich hier eine Masche aufnehmen. Ja, das war es auch vom Housekeeping und dann komme ich zum Stricken. Und beim Stricken wollte ich sprechen über unsere, auch über Ravelry. Und zwar wollte ich über ein Phänomen sprechen auf Ravelry, was schon ganz viel Gegenstand vieler Diskussionen ist und zu dem ich auch eine leidenschaftliche Position habe. Und zwar ist das der Disagree-Button auf Ravelry. Und zwar, ihr seid ja hoffentlich auf Ravelry. Ich hoffe, ich muss das nicht alles nochmal von vorn erklären. Aber in den Ravelry-Foren gibt es ja diese Knöpfe, die man drücken kann, um zum Beispiel, wenn man jetzt keine lange Antwort schreiben kann oder möchte oder einfach nur kurz irgendwas signalisieren will. Und diese Knöpfe sind educational, interesting, funny, agree, disagree und love. Und die meisten dieser Buttons sind ja mehr oder weniger positiv. Also wenn ich das jetzt interessant finde oder weiterbildend, kann ich ja educational oder interesting drücken. Oder wenn ich es lustig finde, lustig ist sowas Zweischneidiges. Ich glaube, lustig kannst du auch zu irgendwas Ernstem klicken, um die Person so um der eins reinzudrücken. Aber und bei Love und Agree erklärt sich das ja eigentlich von selbst, aber der Disagree-Knopf ist sozusagen der passiv-aggressive Knopf auf Ravelry, wo den Leute verwenden, um anonym, weil das ist nicht einsehbar, wer das macht, so wie bei Facebook zum Beispiel, wo du siehst, wer Sachen liked. Ist es bei Ravelry so, dass diese ganzen Meldungen anonym sind und das öffnet eben die Tür für solches passiv-aggressive und drückt da dann, kannst du irgendwie den Leuten so eins reindrücken mit dem Disagree-Knopf. Ich habe auch schon die Benutzung dieses Disagree-Knopfs erlebt, so wie er eigentlich gedacht war, nämlich um zu signalisieren, ich bin anderer Meinung. Und das war, wenn das dann so in Debatten passiert, wo so Argumente vorgetragen werden und dann es gibt es eben verschiedene Meinungen und dann besonders, wenn Leute ihr Disagree sozusagen erklären, also dann drunter schreiben hier Owning my Disagree oder das Disagree ist von mir und ich erkläre jetzt, warum ich anderer Meinung bin, bla 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 bla. Oder gerade bei, oder in Spinnforen hatte ich das, dass wenn so fachgesimpelt wird über Spinntechniken oder so und eine sagt, ja, du brauchst unbedingt die und die Spindel für das und das Garn, dass dann manchmal disagreed wird, weil einfach tatsächlich jemand andere Meinung ist. Aber der Disagree-Button hat ja seine notorische Berühmtheit dafür, dass er eben für solche ja, passiv-aggressiven Aktionen wie ich kann jetzt jemanden, ich will mich nicht outen, aber ich will jetzt jemanden eins reindrücken. Und es gibt auf Ravelry so eine Legende, dass es eine Disagree-Fairy gibt, also anderer Meinungsfee. Es kann sich nicht so richtig auf Deutsch übersetzen lassen. Also es gibt eine böse Fee, die immer anderer Meinung ist. Und wenn man jetzt in diese Suchfunktion alle Foren eingibt, Disagree Fairy, dann kommen immer ganz lustige Beiträge. Zum Beispiel gibt es einen Spruch, den ich gefunden habe in einem Thread im For the Love of Ravelry Forum. Nothing calls the Disagree Fairy like talking about the Disagree Fairy. Und das bedeutet, nichts ruft die böse Fee, die anderer Meinung ist, so sehr, wie wenn man über die böse Fee, die anderer Meinung ist, spricht. Ja. Es gibt Leute, die zum Beispiel einfach auf jemand anderen einen Hals haben und wirklich alle Beiträge dieser Person mit Disagree bedenken. Also ich habe schon von Leuten gehört, die wirklich auf jeden Beitrag, egal was sie schreiben, ein Disagree bekommen und dann heißt es auch, die Disagree-Fairy verfolgt dich. Also die böse Disagree-Fee ist hinter dir her. Und es kann auch sein, dass die Disagree-Fee einen Thread verfolgt, also dass dann wirklich jeder Beitrag in einem Thread Disagrees bekommt. Und zum Beispiel, und die Leute auf Ravelry, die sprechen dann auch über die Disagree-Fee so ganz lustig. Hahaha, the Disagree Fairy found this thread hilarious, schreibt zum Beispiel eine. Und ja, dann fragt sich eine, ob es eigentlich auch die Liebesfee gibt, die dann immer den Love-Button drückt. ja, aber es ist sozusagen, die viele Leute gehen mit den Disagrees um, dass sie halt die Disagree-Fee erfunden haben, die böse Fee, die eben oben geht und alles disagreed. Und ich finde, das ist eine sehr lustige Art, damit umzugehen. Ihr könnt, also für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, ich guck mal, es gibt die Möglichkeit, den Disagree-Knopf auszublenden. Das heißt nicht, dass er weg ist, sondern ihr seht den einfach nicht. Also wenn ihr zum Beispiel eine Disagree-Fee habt und ihr wollt nicht immer dran erinnert werden, dass jemand wirklich jeden Beitrag von euch abschlägig beurteilt, dann könnt ihr irgend, und das regt euch wirklich auf, oder ihr habt einfach keinen Bock, bei diesem Disagree-Spielchen mitzuspielen, dann könnt ihr den Button unsichtbar machen, dann seht ihr den nicht bei euch und, glaube ich, bei anderen auch nicht. Also das ist dann einfach, wie wenn ihr nur die ganzen anderen Buttons habt in den Foren, er verschwindet dann für euch. Alle anderen sehen ihn aber noch. Und dazu geht ihr auf den, bei Ravelry, wenn ihr reingeht, da gibt es ja diese Menüpunkte My Notebook, Patterns, Yarns, People, Forums, Groups und Shop. Da geht ihr auf Forums und da gibt es dann rechts oben den Menüpunkt Settings. Und wenn ihr den anklickt, dann gibt es rechts das Menü Select Your Voting Buttons. Das heißt auf Deutsch, wähle deine Wählknöpfe. Und da können wir dann praktisch die Haken entfernen von den Knöpfen, die nicht mehr sichtbar sein sollen. Und ich habe alle Haken dran, weil ich das eigentlich ganz witzig finde, die Disagrees zu sehen. Aber ich muss leider gestehen, dass ich auch manchmal mich ein bisschen ärgere über den Disagree-Button-Gebrauch. Und ich rede eigentlich über diesen Disagree-Knopf, weil ich es, also einerseits finde ich es ja total lustig mit der Disagree, mit der bösen Disagree-Fee. Und andererseits finde ich auch manchmal das ein bisschen traurig und ich rede eigentlich heute darüber, weil ich in der Gruppe Ende Neu bin. Das ist eine deutschsprachige Flohmarkt-, Tausch- und Weiterverkaufsgruppe für Strick- und Spinnenbezogenes oder Häkel- und Webebezogenes natürlich auch. Und ich beobachte das schon länger, dass in dieser Ende-Neu-Gruppe manchmal so eine komische Stimmung herrscht. Also finde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, werden Angebote beäugt, was ich ja okay finde, so ist ja schließlich, jetzt muss ich ganz kurz auf mein Muster gucken. Aha, jetzt muss ich hier 3 stricken und dann, ah ja, dann SSK. Also manche Angebote werden dann so beäugt, auch wenn Leute an denen überhaupt nicht interessiert sind. Überprüfen Sie dann das Angebot auf seine Richtigkeit und sollte an dieser Richtigkeit irgendwas schlecht sein, wird dann disagreed oder vielleicht auch irgendwie so, ja, so passiv-aggressiv rumgetan, so. das finde ich halt voll schade und es gibt auch Leute, die bei Ende neu Sachen verkaufen oder halt regelmäßig Sachen verkaufen, die grundsätzlich unter alles immer Disagrees bekommen, egal ob das jetzt schön ist oder nicht, weil sie sich vielleicht in der Vergangenheit ein paar Verfehlungen geleistet haben, kriegen die jetzt praktisch für alle Ewigkeit unter jedes Angebot, was sie machen, ein Disagree. Und da hatte ich jetzt, war neulich so ein Thread, wo eine Ravelry-Nutzerin Garne destashed hat und es handelte sich dabei um hauptsächlich so billiges Garn vom Lidl, also so oder vom Schlecker. Zumindest habe ich genau diese No-Name-Firmen Namen bei Lidl und Schlecker gesehen. Es ist alles aus fast alles aus reiner Plastik oder es handelt sich um Lidl-Sockenwolle. Und die hat dann unter die ganzen Angebotspostings eine oder mehrere Disagrees bekommen. Und die Morgi, die auch bei Podcasting auf Deutsch mitschreibt, hat dazu geschrieben, findet ihr es nicht ziemlich daneben, Disagree zu klicken, nur weil euch die Wolle nicht gefällt? Und sie hat dazu 27 Agrees bekommen, so dass ich denke, ja, endlich sagt's mal eine, dass dieses Disagreen, nur weil irgendein Angebot oder irgendwas nicht gefällt, dass es total daneben ist. Gut, es sind ja immer ganz wenig oder nur eine Person, die das macht. Aber vielleicht gibt es auch so eine Art Gruppendisagree-Fee. Und die Ende-Neu-Gruppe hat halt so eine Gruppenfee, die einfach zu allem, was ihr nicht gefällt, ein Disagree macht. Und damit müssen wir halt leben. Aber ich finde, die Morgi hat es schon auch ganz gut ausgedrückt, dass es auch einfach nervt. Also so, dass der Disagree-Button so benutzt wird und es macht nicht so eine schöne Stimmung und zum Glück, wenn man jetzt sagt, okay, das ist einfach eine so eine Gruppenfee, die verfolgt jetzt diese Gruppe, muss man einfach warten, bis die wieder weggeht. Dann kann man das so mit einem Lächeln hinnehmen, weil was bleibt auch anderes übrig? Also anonymes Disagreen, man kann es nicht abstellen. Das ist einfach so ein Ravelry-Phänomen, mit dem ich einfach leben muss. Aber ich muss sagen, es hat mir echt Spaß gemacht, diesen Satz von Morgi zu lesen. Und diese ganz vielen Agrees darunter. Die sagen, okay, es nervt einfach total viele Leute, diese Disagree-Fee in der Ende-Neu-Gruppe. Ja, also ich glaube, ich bin jetzt auch, ja, ich hatte das tatsächlich noch gar nicht so betrachtet, dass Ende Neu einfach eine Gruppenfee haben könnte. Und jetzt, wo ich das so als Gruppenfee denke, da bin ich eigentlich schon wieder total gut drauf. Also die Legende von der Fee ist einfach gut für die gute Laune trotz Disagrees. Ja, was stricke ich eigentlich? Ich stricke gerade die Vanida-Socken von Cookie A. Und die sind ja so mein On-Off-Projekt für die letzten Monate tatsächlich. Also, boah, ich stricke ja schon so lange an denen. Ich müsste glatt mal auf meine Projektseite gucken, ob ich da ein Datum eingetragen habe, wann ich die überhaupt angefangen habe. Juni 2013, oh, das dauert ja schon so lang. Ach ja, also am Garn liegt's nicht. Die Wolle ist total schön. Es macht auch total Spaß, damit zu stricken. Aber ich habe, glaube ich, einfach viel um die Ohren und wenig Strickzeit und dann an Zeit für andere Sachen. Dann muss ich noch Saxophon üben, dann muss ich noch Yoga machen und alles muss so seine Regelmäßigkeit haben. Und ich kann halt mich, das so gut gerne ich mich auf ein Hobby konzentrieren wollte, es ist mir gar nicht möglich. Ja, und immer wenn ich die stricke, komme ich so ein Viertel Socken weit. Also entweder ich stricke das Bein oder ich stricke die Ferse und dann ein Stück vom Fuß oder so. Und jetzt habe ich gerade das halbe Bein und die Ferse gestrickt und bin jetzt bei den Spickelabnahmen. Und jetzt muss ich gucken, welche Zeile ich bin. H1. Und dann zwei zusammenstricken. Okay, das haut ja hin. Haha, ich bin gut. Ja, die Manila-Socken sind aus dem Buch Sock Innovation von Cookie A, wo ich mir eigentlich das vorgenommen hatte, dieses Buch komplett mal durchzuarbeiten und alles da drin zu stricken. Also außer die wenigen Modelle, die ich hässlich finde, aber eigentlich finde ich fast alle Socken aus diesem Buch genial und habe auch schon einige gemacht. Und dieses Buch und das Socken aus aller Welt von der Stefanie van der Linden sind so die zwei Sockenbücher, die ich mal so richtig durch haben will und auch schon wirklich relativ viele gestrickt habe davon. Ja, und dann stricke ich noch an dem Lefty von der Martina Behm. Und da habe ich mich dann beim Beam-Along von den Knitmore Girls schon mal angemeldet, aber keine regelmäßigen Updates und auch noch kein Foto gepostet. Das muss ich mal nachholen. Ja, mein Lefty hat schon einige Blätter. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt und der Projektbeutel liegt im anderen Zimmer. Also, aber es ist schon so groß geworden, dass die Reihen schon relativ lang sind. Also relativ ist so, ich würde sagen, die Reihe ist schon 30, 35 Zentimeter lang. Und da ich die auf 2,5 mm Nadeln stricke, mit Garn, was ein bisschen zwischen Sockenwollstärke und Lace ist in der Dicke, kann das schon noch ein bisschen dauern. Aber es macht echt großen Spaß und es ist echt ein tolles Mindless-Projekt. Vielleicht sollte ich das auch beim Podcasten eher stricken als die Vanida-Socken, obwohl ich da jetzt eigentlich ganz gut reingekommen bin in das Muster. Ja, das war's dann vom Stricken und dann kommen wir zum Spinnen. Ja, beim Spinnen, ich habe jetzt noch gerade gar nicht, ja doch, ich habe ein Projekt auf der Spindel, aber habe jetzt auch mit der Spindel eine Weile nicht gesponnen. Ich spinne auch noch Baumwolle auf Supportspindeln, da habe ich letztes Mal von gesprochen oder vorletztes Mal. Dann habe ich manchmal, dann hatte ich das neulich, dass ich auf meinem Schacht Reeves, meinem tollen Traumrad, dass ich mir dann so einen bunten Kammzug nehme und den so innerhalb von wenigen Tagen da durchziehe. Also ich spinne den dann schon so Lace-Stärke. Und mit dem Rad geht es ziemlich schnell. Also da kann ich könnte eigentlich den auch an einem Tag runterspinnen, wenn ich mich entsprechend davor setzen würde. Aber da ich halt immer nur so relativ wenig oder in kurzen Abständen mich ans Rad setze, dauert es dann schon so ein paar Tage. Und jetzt habe ich einen selbstgefärbten Kammzug gesponnen, Blue-Faced Leicester Tussa Seide. Und da habe ich den Färbejob nicht so super gemacht. Das war halt an Stellen so ein bisschen kompakt und angefilzt und das war dann beim fürs Spinnen nicht ganz so schön. Aber es ging trotzdem recht flott und war ganz okay. Und ich bin dann rausgekommen mit vierfädigem Garn. Also ich habe das dann vierfädig gezwirnt und von der Stärke ist es ein bisschen dicker als Sockenwolle. Also aber nicht vielleicht nicht so dick wie die sechsfädige. Also es müsste eigentlich zwischen diesem Fingering und Sportweight sein. Und es ist ein schönes Garn, es muss noch ins Entspannungsbad gehen. Und ich habe auch noch nicht das Gewicht und die Lauflänge davon bestimmt. Was ich als nächstes machen will, ist Filzwolle, also so ein dickes Singlegarn. Und da will ich mir dann Hausschuhe draus stricken und die eben strickfilzen. Und dazu habe ich mir auf meiner Kardiermaschine ein paar Beds kardiert aus meinem Filzwollstash. Ich hatte aus der Zeit, bevor ich gestrickt habe, mir mal Filzwolle gekauft, und zwar um mir so Haarextensions zu machen. Ich habe damals nämlich Dreadlocks gehabt und da habe ich dann, weil ich als glatthaarige Person nicht unbedingt schöne Enden hatte bei den Dreadlocks. Die Enden haben sich dann immer entfilzt und waren dann so ganz glatte Fransen, die aus den Dreadlocks unten raushingen, und das fand ich halt hässlich. Und dann habe ich mir die unteren Dreadlocks, da habe ich dann sozusagen so Höhlen aus bunter Schafwolle drumherum gefilzt, und zwar mit Nadelfilzen. Und es waren dann so ein bisschen bunte Dread-Extensions. Die fand ich sehr, sehr schön. Also, wenn ihr Dreadlocks habt, und dann kann ich echt empfehlen. Also, was ein bisschen das Problem ist, wenn man ins Schwimmbad geht, dass sich manchmal dann im Wasser die nadelgefilzten Extensions abgehen und dann im Wasser rumschwimmen. Und das ist dann ein bisschen doof. Vielleicht sollte da irgendwie so ein Haarnetz dann am besten irgendwie rübergestülpt werden oder was weiß ich. An der Stelle wollte ich vielleicht nochmal erwähnen, dass ich, mache ich jetzt nicht. Also inzwischen würde ich keine Dreadlocks mehr tragen, weil das halt in Bezug auf das Thema kulturelle Aneignung ein Problem ist, also dass es halt problematisch ist, wenn Menschen, die zum Beispiel keinen Rassismus an sich erleben müssen, sich Dreadlocks machen und dann das so als coole Mode leben dürfen, während zum Beispiel schwarze Menschen für ihre Dreadlocks öfter mal eben diskriminiert werden, also dass sie zum Beispiel aus ihren Jobs fliegen, weil sie Dreadlocks haben, oder dass Kinder schon aus der Schule verwiesen werden wegen afrikanischen Hairstyles. Und genau, also wenn das hat, ist deswegen auch, also finden das viele Schwarze halt scheiße, wenn Leute, die sozusagen nicht, also für die das halt eine Modeerscheinung ist und die sich das leisten können, sich ihre Styles aneignen, aber dann sozusagen nicht das andere erleiden müssen, was da eigentlich eben rassismusmäßig mit zugehört. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut erklärt habe. Und das Thema, finde ich, ist auch sehr, sehr komplex und vielschichtig, und das kann ich im Podcast auch gar nicht so runterbrechen, aber ich kann ja mal einen Link in die Shownotes packen zu einem Text auf Deutsch über die Politik von Afrohaaren. Genau, das schreibe ich mir jetzt noch schnell in die Shownotes, damit ich es nicht vergesse. Okay, und damit sind wir beim Spinnen durch und kommen zur urbanen Selbstversorgung. Und da habe ich heute was über das Überkochen. Und zwar habe ich eine super Kochseite nicht entdeckt, weil ich denke, die ist ziemlich bekannt. Und die nennt sich Suck Kitchen. Ich bin da drauf wieder gekommen durch das Radical Wellness Programm, was ich im Mai angefangen hatte und dann aus Zeitmangel abgebrochen hatte. Und dann habe ich das neulich, also die ganzen Dateien und Videos für das Radical Wellness Programm, die sind noch online bis Dezember. Und da musste ich dann im November mal ein bisschen aktiv werden und habe mir also alles runtergeladen und alles gesichert, was zu dem E-Kurs gehört. Und da bin ich dann halt wieder auf Suck Kitchen gestoßen. Und der Untertitel ist Eat Like You Give a Fuck. Und das ist so eine Seite, wo die ganze Zeit geflucht wird. Also es ist eine ein Kochblog oder ein Foodblog, wo wirklich die ganze Zeit ganz furchtbar geflucht wird auf Englisch. Und ich finde es total lustig. Ich finde, das bringt mich echt zum Lachen. Und die Rezepte scheinen auch toll zu sein. So ganz, total schöne Bilder dabei. Die Anleitungen sind relativ einfach. Und was mir erst gar nicht aufgefallen ist, aber später dann aufgefallen ist, ist, dass es vegetarisch ist. Vielleicht sogar vegan. Ich habe jetzt nicht nochmal nachkontrolliert. Und warum es mir nicht aufgefallen ist, ist deswegen, weil Suck Kitchen das nicht vor sich herträgt, wir sind vegetarisch oder wir sind vegan, sondern die machen es einfach und sagen, wir sind ein Kochblog und sind es einfach. Und ich esse ja so und koche ja sowieso meistens oder ja, eigentlich fast nur vegetarisch. Und deswegen fällt es mir eigentlich nicht auf, wenn ein Kochblog gar kein Fleisch verwendet. Es fällt mir eher auf, wenn jetzt Kochblogs Fleisch verwenden, dann denke ich mir so, hä, schon wieder Fleisch, na okay, vielleicht gibt's noch was anderes. Und Suck Kitchen war dann so ein Blog, wo ich dachte, ach, schöne Rezepte, ach toll, alles toll. Und es fiel mir überhaupt nicht auf, dass ich gar nichts überscrollen musste, weil da halt wieder Fleisch überall drin ist oder irgendwas modifizieren. Ich liebe das einfach, wenn es vegetarische Blogs gibt, die nicht sagen, wir sind vegetarisch, sondern die es halt einfach nur machen und sich so selber einfach so hinstellen, als wäre es total die Norm, vegetarisch zu sein. Ja, das macht richtig Spaß. Oh Mann, ich hoffe, ich nehme die ganze Zeit nicht übersteuert auf. Es ist ein bisschen in den roten Bereich gerade gegangen. Ja, was ich noch toll finde, ist, dass es keine Ersatzproduktscheiße da gibt und keine Fake-Gerichte. Also was ich damit meine, ist, dass nicht so gut bürgerlich deutsche Küche vegan nachgebaut wird. Also was weiß ich, irgendwie Kassler oder Eis, was gibt's da, Sauerbraten oder was weiß ich, was die halt alles so machen, die Fleischesser. Und es gibt in Berlin zumindest so einen unseligen Trend in letzter Zeit, finde ich, dass eben zum Beispiel so Fast Food oder gerade eben traditionell fleischreiches Zeug eine vegane Umsetzung erfährt. Also zum Beispiel Thüringer Rostbratwurst im Brötchen oder Hamburger oder keine Ahnung, also so sogar Döner. Und das wird dann alles vegan realisiert. Und das finde ich eben genau doof. Also, dass das so, sozusagen dann eben teure Ersatzprodukte gekauft werden müssen, wie eben so ein Tofu-Aufschnitt oder Tofu-Würste oder Seitan-Würste oder Seitan-Gyros oder so. Es ist lecker. Ich esse es auch gerne manchmal, weil es einfach konsistenzmäßig und geschmacklich lecker ist, gerade so, ja, so bestimmte Bio-Tofu-Kratalala-Sachen, die sind schon richtig gut gemacht. Aber ich finde es eigentlich schade, es gibt Kochtraditionen, wo die einfach vegetarisch sind. Es gibt Kochtraditionen, die einfach vegan sind, wo ich dann auch selber aus Rohstoffen tolle Sachen zaubern kann und eben nicht so Ersatzprodukt Fake-Gerichte irgendwie machen muss. Und ich finde es dann schade, wenn dieses Wissen nicht genutzt wird. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt in einer anderen Episode. Aber es ist halt immer noch meine Meinung. Und ich denke, es würde genauso wenig. Also manchmal macht es einfach keinen Sinn, Sachen so zu übertragen. Oder irgendwie, ja, also so zum Beispiel vegane Sahnetorten oder vegane machen nicht wirklich einen riesigen Sinn, finde ich. Wobei halt ist, ich finde es super gut, wenn auch vegane Menschen mal eine Torte essen wollen und so, wenn es der Anlass so gebietet, finde ich, oder sowas, was ich, irgendwie so eine Festlichkeit, wo einfach eine Torte mit toller Beschriftung und so angesagt ist, finde ich völlig in Ordnung, die vegan zu realisieren, damit halt auch, ja, damit vegane Menschen eben genauso gediegen irgendwie ihren Tortenfestlichkeit feiern können. Aber sozusagen so zum Kaffeekränzchen oder irgendwie im Café zu gehen und dann halt, ja, ich will jetzt vegane Torte und danach will ich ein vegane, und vorher, vor dem Dessert will ich ein veganes Jägerschnitzel und davor will ich eine vegane Fleischklößchensuppe. Also sowas finde ich halt einfach schwachsinnig, weil das ist wie, ja, wie soll ich sagen, also wie ein Elektroauto, wo man Benzin verbrennt, um den Strom zu produzieren, womit dann das Auto fährt. Also es ist nicht genauso, aber es ist so, es ist leicht absurd, wo ich denke, man kann es mal machen, aber man muss es die ganze Zeit eigentlich nicht machen. Außer irgendwie, ich versteife mich jetzt da drauf, ich will jetzt gut bürgerlich deutsche, fleischlastige Küche und aber bitte alles vegan und es soll genauso aussehen und schmecken und bla bla bla. Okay, ist nicht meins, aber wer es mag, ne? Ja, dann wollte ich noch ein Rezept loswerden und ich habe das jetzt alles so aus dem Kopf, weil ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ich werde das im Blog aufschreiben, kann dann aber nicht garantieren, dass es genauso ist wie das, was ich jetzt erzähle, weil ich das dann immer so nach Gefühl mache und das Gefühl ist jedes Mal, wenn ich es mache, ein bisschen anders. Ich habe super leckeres Essen gemacht, als ich meine Nichten am Wochenende mal betreut habe, was ich denke, ist auch kindertauglich und vegetarisch, weil meine eine Nichte ist 7 Jahre alt, ist Vegetarierin geworden, sie will keine Tiere mehr essen und dann habe ich gekocht ein Risibisi mit Tofu Gemüsebrutzelpfanne. Risibisi ist so ein Name für Reis mit Erbsen. Und wenn das so, also da kann ich koche dann einfach den Reis so halbwegs wie immer und schmeiße dann Erbsen einfach mit dazu. Ich koche immer Reis so, dass ich einen Klecks Öl in den Topf tue und da drin dann gegebenenfalls Gewürze anbrate. Und das ist bei Reis eine Zimtstange, ein, zwei Nelken, Kardamomkapseln und Lorbeerblätter. Und das Ganze gibt dem Reis dann so ein ganz feines Duftaroma. Also und gerade Zimtnelken geben ein super tolles Reisduft dran. Ja, wenn jetzt Erbsen mit drin sind, kann man auch noch zum Beispiel Kreuzkümmel oder Schwarzkümmel mit anrösten in dem Öl. Und wenn dann tue ich den Reis mit rein und brate den Reis in dem Öl ein bisschen mit an. Und es wird dann mit Wasser zu Reis im Verhältnis 2:1 aufgegossen und zum Kochen gebracht. Und wenn ich Risibisi mache, packe ich noch eine Handvoll Erbsen. Also je nachdem, es sollte halt in einem Verhältnis zum Reis stehen, dass immer schön ein paar Erbsen mit drin sind, packe ich dann in dieser Bratphase mit dazu, also dass die mit angebraten werden, dann kommt das Wasser dazu und dann wird der Reis sozusagen gar geköchelt, abgedeckt. Ja, Salz kommt natürlich auch noch rein in den Reis, sonst schmeckt er ja nicht. Und dann habe ich Kürbis und eine Gemüsepaprika gehabt und ein bisschen Räuchertofu. Und das habe ich dann, das Tofu in Würfel geschnitten und den Kürbis und die Paprika auch und habe die in einer gusseisernen Pfanne so richtig knusprig angebraten, dass sie so richtig schöne braune gegrillte Flecken gekriegt haben. Und dann habe ich das Risibisi serviert und darüber halt das knusprige Tofu-Gemüse rüber gestreut und dann kann man dann noch Sojasauce dazu oder Ketchup oder halt irgendwas Soßiges. Genau, das war voll das leckere Essen. Ja, und dann wollte ich an dieser Stelle noch ein großes Lob loswerden an Tini von seinem Zwillingsnadel-Podcast für ihre Backwaren, also für ihr Brot und Brötchen, die total schön werden. Also ich sehe die ja dann oft auf Facebook, wenn sie wieder mal was postet und oh, echt traumhaft schöne Backwaren, hast du richtig, richtig gute Ergebnisse optisch. Wenn es dann auch noch schmeckt, dann ist es ja super. Okay, das war dann die urbane Selbstversorgung zum Thema Kochen. Und ich komme dann zur Laberecke. Ja, in der Laberecke wollte ich mal wieder ein bisschen über meine Self-Care-Aktivitäten sprechen. Und zwar so, Sport und Sport, Wellness-Kram. Ich hatte ja schon mal angedeutet, dass ich mir die ganzen Dateien von dem Radical Wellness E-Kurs, der war bei willowing.org im Mai. Und ich glaube, jetzt so zum Jahreswechsel startet auch noch ein neuer, falls ihr da Interesse dran habt. Ist ein echt netter Kurs gewesen, fand ich super schön. Ja, da habe ich mir jetzt die ganzen Dateien runtergeladen und dachte, ich wollte damit jetzt mal wieder anfangen. Und immer wenn ich damit anfangen will, wird das Leben dann noch stressiger oder ich habe einfach gar nicht so die Muße dafür. Aber das heißt ja nicht, dass ich trotzdem nichts mache für meine Self-Care. Und es muss ich auch machen, einfach weil wegen Rücken und Wohlbefinden und fit bleiben. Ich bin jetzt so fast 40 und wenn ich jetzt nichts für meine Fitness tue und der Körper dann so ein bisschen in den Abbaumodus geht, dann merke ich das sofort an so, ja, weil zum Beispiel meine Knie total schlecht sind, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Und hier und da sind halt einfach so die Erbanlagen nicht so gut und das lässt sich eigentlich nur kompensieren durch einen fitten, durch fitte Muskeln und Sehnen eigentlich. Die können halt ganz viel ausgleichen, wenn das gut ist, wenn da sozusagen der Energiefluss und die Muskulatur und alles, wenn das alles sozusagen voll im Saft steht, dann kann der Körper viele andere Sachen noch kompensieren und deswegen muss ich gucken, dass ich eben fit bleibe. Ja, ich muss gerade dauernd die Aufnahme unterbrechen, weil ich ganz oft einen Frosch im Hals kriege und mich dann räuspern und einen Schluck Tee trinken muss, wo ich dann denke, so, warum? Also normalerweise, wenn ich rede, dann habe ich das nicht, dass ich mich wirklich dauernd räuspern und husten und so muss, aber scheinbar jetzt Jetzt ist es halt so. Also ich hoffe, dass es jetzt den Fluss nicht allzu sehr stört. Also ich muss wirklich öfter Pause drücken und dann wieder ansetzen. Und das kann sich dann schon auf das Hörerlebnis, denke ich, auswirken. Auch wenn ihr das nicht merkt, vielleicht. Also wenn man das nicht hört, dass gepaust wurde und wieder losgegangen ist. Also es ist halt einfach nicht derselbe Fluss drin. Egal, weiter geht's. Genau, ich muss mich ja fit halten. Ich habe ja so im Frühsommer wieder mehr bei Runtastic eingetragen und dann dachte ich, ich nutze das Runtastic, um meine Fahrradkilometer mal zu tracken, weil mich das interessiert, wie viel Kilometer ich einfach so im Monat, im Jahr mal abfahre und ja, es ist dann wieder eingeschlafen, so irgendwie. Nicht lang nach meinem Urlaub habe ich dann doch wieder aufgehört und ich schaffe einfach nicht alles, was ich so vorhabe. Also danke trotzdem an diejenigen, die mich bei Runtastic gefreundet haben. Und ich habe auf jeden Fall Bock, da wieder was zu machen und dann kommentiere ich auch eure Aktivitäten und herze die und so und aber im Moment bin ich da gerade nicht zugange oder mal nur ganz sporadisch. Ja, dann mache ich gerade so zwei, dreimal die Woche Yoga, wenn, also ja, das klappt ganz gut. Ich habe mir eine Yogamatte gekauft, mit der ich total glücklich bin. Und was auch der riesige Wellnessfaktor am Yoga machen ist, ist, dass ich um die in meinem Zimmer Yoga machen zu können, muss ich halt aufgeräumt haben und der Boden muss sauber sein, weil das ist so ein spezielles Material, auf dem eben Hände und Füße nicht abrutschen, wenn du bestimmte so Posen machst, also wie zum Beispiel dieses Downward Facing Dog. Ich bin da auf meiner alten Gymnastikmatte immer furchtbar rumgerutscht und habe mich total verkrampft, weil ich einfach furchtbar rumgerutscht bin. Und auf der neuen Yogamatte ist es viel besser. Da kann ich jetzt irgendwie total gut diesen Downward Facing Dog machen. Aber die zieht, da saugen sich natürlich nicht nur Hände und Füße an, sondern auch der Dreck. Und deswegen muss der Boden eben staub- und krümelfrei sein. Und damit ich Platz habe, um Yoga zu machen, müssen halt auch die ganzen Sachen immer schön aufgeräumt sein. Und deswegen hat meine jüngste Yoga-Praxis mit sich gebracht, dass ich irgendwie dann immer meine Spinnräder zur Seite stelle, meinen Teppich zusammenrolle, der in der Mitte vom Zimmer liegt, und dann den Boden durchkehre. Und seitdem ist mein Zimmer einfach so schön und ich merke, wie wohltuend es ist für meine Psyche und meine Entspanntheit, wenn ich in einem Raum bin, der so behaglich ist und aufgeräumt. Also das ist so, dann noch eine Duftkerze an und einen Tee aufgesetzt und ja, die Deko stimmt hier sowieso. Das ist nicht das Problem, ist eher das Problem, dass es unordentlich wird ziemlich schnell. Ja, und dann sitze ich hier und fühle mich wirklich viel besser. Ich glaube, das ist so die zweite Sache, die das Yoga für mich tut, dass es eben aufgeräumt sein muss. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob meine Entspannung jetzt mehr vom Yoga kommt oder mehr vom aufgeräumten Raum. Auf jeden Fall ist es klasse. Ja, das war's von der Laberecke, Querstrich Selfcare. Und dann habe ich noch ein bisschen Politschwafel. Und jetzt muss ich mich schon wieder räuspern und Pause drücken. So, jetzt der Politschwafel. In der letzten Woche gab es irgendwie in meiner geschätzten Filterbubble auf Twitter eine Diskussion über sogenannte Selfies. Also Selfie, der Anlass war, glaube ich, dass Selfie zum Jugendwort des Jahres oder zu irgendeinem Wort des Jahres gekürt worden ist. Und Selfies sind halt, ja, Schnappschüsse von sich selbst mit, meistens mit dem Handy, aber eigentlich egal, Hauptsache, es ist ein Foto von, das eine Person von sich selbst macht. Und es wurde so kritisiert, dass halt so, dass so eine Selbstbezogenheit und Ich-Bezogenheit und Selbstverliebtheit der Jugend von heute offenbart, diese Selfies. Und da hat eine, mit der ich bei Twitter, der ich bei Twitter folge, hat einen tollen Artikel geschrieben über Selfie-Empowerment, wo sie eben argumentiert, Selfies sind eben nicht nur so eine ich-bezogene Tralala-Schnick-Schnick-Schnack-Sache, sondern ich bin irgendwie als Teenager immer so beschämt worden, weil ich dick sei, weil meine Nase zu orientalisch ist und weil mein Aussehen blöd ist und ich habe mich auf total vielen Fotos die ganze Zeit nur gehasst und hatte ein ganz furchtbares Selbstbild und irgendwann fing ich an mit dem Selfies machen und ich habe also für mich, sie, also ich gebe jetzt sie wieder, für sie war es dann so, dass sie durch Selfies zu so einer Selbstakzeptanz und auch gefunden hat, zu sich selbst cool und schön zu finden. Und das finde ich natürlich auch super. Ich hatte auch mal einen Podcast gehört von Body Love Wellness. Das ist diese fettpositive Beratungsblog von Golda Poretsky, die auch berühmt geworden ist mit ihrem TEDx-Talk Why It's Okay to be Fat. Leider finde ich jetzt die eine Folge nicht, da redet sie auch davon, wie Selfies helfen können, zu einem positiveren Bild von der eigenen Schönheit zu kommen. Und zwar, dass du einfach ganz, ganz, ganz viele Selfies machst und merkst, dass du dir auf manchen halt gefällst und auf manchen nicht und ruhig auch mal Selfies mit unglücklichem Gesicht und also einfach sich an das eigene Gesicht, wie ich aussehe, so gewöhnen und zu sehen, ich bin auch ein Mensch wie die anderen Menschen, ich bin auch nicht hässlicher als die anderen Menschen und ich habe wie jeder Mensch individuelle Seiten, die einfach einzigartig und auch schön und total sympathisch sind und charmant sind, so. Ja, ich selber mache auch ganz gerne Selfies, ich bin aber nicht durch Selfies zu einem positiven Selbstbild gekommen, ich bin aber schon dadurch zu einem guten Bild auf mich selber gekommen, dass ich gelernt habe, auch mich mit, ja, mit wohlwollenden Augen selber zu betrachten. Also so, dass ich einfach Sachen an mir gefunden habe, die ich schön finde und dann auch so, ja, ich hatte tatsächlich das Glück, so von Ende der Teenagerzeit eigentlich bis heute immer geschafft zu haben, so an mir selber mich eigentlich als schön zu empfinden oder nicht als schön, so, ha, es ist jetzt eine schöne Frau, sondern irgendwie so mich als einen Menschen zu empfinden, der eine tolle Ausstrahlung hat oder der, mein Selbstbild fand ich immer irgendwie ganz schön und powerful, so. Genau. Also ich habe irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ob ihr das auch habt, so ein Traum-Selbstbild, also wie ich gerne wäre. Und ich hatte das so, dass ich, also ich hatte das eigentlich schon früh, dass ich in mir selber eigentlich jemanden gesehen habe, die schon zumindest äußerlich so ist, wie ich gerne wäre. Also, dass ich mich einfach gut gefunden habe, so wie ich war. Und dann musste ich halt nur noch die Sachen erreichen, die ich machen wollte. Weil es geht ja wirklich nicht nur ums Aussehen. Aber ist natürlich schon toll, wenn ich schon mal so ein positives Selbstbild habe und mit mir und wie ich aussehe, zufrieden bin, dann kann ich einfach viel unbefangener an Sachen rangehen, die ich machen will. Obwohl, das ist jetzt auch wieder eine sehr, sehr verwegene Theorie, die eigentlich auch nicht stimmen muss, weil zum Beispiel gerade die Golda Poretsky von Body Love Wellness hat ja in ihrem TEDx-Talk erklärt, dass sie total erfolgreich war und total viel erreicht hat, obwohl sie sich selber total hässlich und unschön fand. Naja, aber von daher stimmt es nicht unbedingt, aber sie hat dann so argumentiert, dass es natürlich Quatsch ist, eigentlich ein super erfolgreicher, klasse Mensch zu sein, der sich aber die ganze Zeit runterzieht aufgrund seines Aussehens. Von daher, egal wie man jetzt die Prioritäten setzt, wenn ich mich einfach äußerlich toll finde und total und damit zufrieden bin und da meinen Frieden mit habe und mir einfach gefalle, dann ist doch toll, ist doch auch eine Kraftquelle. Und ja, ich habe das nicht durch Selfies gemacht, aber doch durchaus dadurch, dass ich mich selber im Spiegel betrachtet habe oder in Schaufensterscheiben ja, das ist halt das Selfie aus der Zeit vor dem Smartphone oder vor der Pocket-Kamera. Ja, und damit sind wir so gut wie am Ende von diesem Podcast. Und es gibt jetzt noch schnell ein Teechen. Und zwar habe ich mir Tee bestellt bei Tagtraumtee, weil ich macht es so, weiß ich nicht, einmal im Jahr, wenn mir so das Bohea-Sortiment nicht zum Hals raushängt, sondern wenn ich es halt einfach mal ein bisschen Abwechslung davon haben möchte. Und ich habe gerade einen Früchtetee der Geschmacksrichtung Blutorange. Das ist ein Rooibos, nee, das ist ein Früchtetee, Blutorange. Und der riecht und schmeckt wirklich lecker, auch nach Blutorange. Also ist nicht sehr künstlich, sondern richtig, richtig lecker fruchtig. Und dabei auch nicht so übersäuert, das mag ich nämlich nicht bei Früchtetee. Jo, das war dann die Episode 79 und oh, sind wir schon wieder fast bei einer Stunde angekommen. Und hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch wieder schon so viel Stoff sich angesammelt hat. Und ich hoffe, dass ich vielleicht doch wieder öfter podcasten kann. Also ich versuche, also dem 2-Wochen-Rhythmus bleibe ich treu und wenn es früher klappt, dann klappt es eben früher und wenn nicht, dann eben nicht. Werde ich mal sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine faserverrückte Zeit und wir hören uns dann spätestens in 2 Wochen wieder und natürlich stricken ohne Tränen. Tschüss! Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.